Nach jahrelangen Verhandlungen haben die Vereinten Nationen erstmals einen weltweit gültigen Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels verabschiedet. 154 Delegationen stimmten in New York dafür, darunter Deutschland. 23 enthielten sich. Die Vereinbarung umfasst alle konventionellen Waffen, von der Pistole bis zum Panzer. Matthias John ist Rüstungsexperte der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schlegel.
Würden Sie den UN-Vertrag als historischen Meilenstein bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist der glückliche Endpunkt einer langen, langen Arbeit, auch vor allen Dingen von vielen Nichtregierungsorganisationen, die sich seit den 90er Jahren dafür eingesetzt haben. Seit 2006 liefen jetzt die Verhandlungen bei den Vereinten Nationen und jetzt haben wir endlich einen Vertrag, der international konkrete Regelungen für die Kontrolle von Rüstungstransfers vorgibt.
Was ist dieser Vertrag denn wert, der keine Sanktionsmechanismen vorsieht im Falle der Nichteinhaltung?
Ich glaube, die Arbeit geht jetzt einfach weiter. Es müssen Sanktionsmechanismen eingeführt werden von den Staaten, die diesem Vertrag beitreten. Wir haben jetzt die große Chance, dass wirklich viele Staaten, und wir haben ja gestern eine wirklich umfassende Mehrheit gesehen, dann tatsächlich auch Regelungen national einführen, um endlich unverantwortliche Rüstungstransfers zu unterbinden. Und wir werden als Nichtregierungsorganisation natürlich ein sehr starkes Auge darauf haben, dass dort entsprechende Sanktionen auch jeweils eingeführt werden. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass der Rüstungshandel weltweit endlich transparent gemacht wird.
In welcher Weise wird Deutschlands Waffenindustrie eigentlich von diesem UN-Vertrag zur Kontrolle des Waffenhandels beeinflusst?
Im ersten Schritt sagt ja die Bundesregierung, dass der Vertrag hinter den bestehenden Regelungen in Deutschland und Europa etwas zurückbleibt. Wir sind der Auffassung, dass Deutschland aber trotzdem seine Rüstungsexportpraxis deutlich verschärfen muss. Es darf einfach nicht mehr sein, dass Rüstungsgüter an menschenrechtsverletzende Staaten geliefert werden. Im Geiste dieses Vertrages muss Deutschland endlich auch eine Menschenrechtsklausel in die deutsche Rüstungsexportgesetzgebung einführen und eben auch mehr Transparenz über ihre eigenen Rüstungsexporte schaffen. Das ist einfach auch als ein Beispiel für all die anderen Länder, die jetzt entsprechend diesem Vertrag hoffentlich beitreten.
Wie wahrscheinlich ist denn die Ratifizierung von den USA zum Beispiel als gefestigte Demokratie, aber auch Ländern wie Indien oder Russland?
Die USA haben ja gesagt, dass sie ratifizieren werden. Das wird wahrscheinlich nochmal ein Kampf für die Obama-Administration gegen das Parlament und gegen die Waffenlobby in den USA werden. Indien und Russland haben sich leider gestern enthalten, weil sie sagen, sie bräuchten jetzt noch mehr Zeit, sich den Vertragstext anzusehen. Wir hoffen auch dort, dass sie dazu kommen, diesen Vertrag mit zu ratifizieren. Und wir werden natürlich mit weiteren Aktionen gegenüber all diesen Staaten, auch gegenüber denen, die sich enthalten haben, weiter dafür uns einsetzen, dass auch diese ratifizieren.
Wie tief greift dieser Vertrag eigentlich ein in die in das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Staates, seine Armeen auszurüsten?
Na, die legitime Waffenlieferung an die Armeen der Staaten werden soweit sicherlich nicht unterbrochen, wenn es eben nicht zu das Risiko von Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen gibt. Das heißt also, grundsätzlich werden auch Waffenlieferungen weiter möglich sein, aber das Problem der unverantwortlichen Rüstungslieferungen, das Problem des Beitrags zu Kriegsverbrechen, zu Menschenrechtsverbrechen, das wird jetzt mit diesem Vertrag angegangen und wir hoffen doch sehr, dass genau dieser Beitrag jetzt beendet wird und dass eben der ganze unverantwortliche Waffenhandel jetzt unterbunden wird.
Wer legt denn eigentlich fest, was unverantwortliche Waffenlieferungen sind? Die Länder jeweils selbst?
Na, das steht ja jetzt natürlich in dem Vertrag. Es wird verboten, Rüstungsgüter zu liefern, wenn diese eben für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit benutzt werden können. Und jedes Land ist verpflichtet, ein Kontrollsystem aufzubauen, um dann eben in jedem Einzelfall zu prüfen, ob Rüstungsexporte zu schweren Menschenrechtsverletzungen, zu geschlechtsspezifischer Gewalt, beitragen können. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Wir stehen da ganz am Anfang und viele Staaten brauchen da auch viele Hilfestellungen. Und wir werden das sehr sorgfältig beobachten, dass diese Kontrollsysteme und eben auch Sanktionssysteme und Transparenzsysteme auch eingeführt werden.
Es heißt ja jetzt, der Vertrag soll 90 Tage nach der 50. Ratifikation durch einen Staat in Kraft treten. Ist schon abzusehen, wann das der Fall sein wird?
Das Inkrafttreten ist erstmal noch nicht genau abzusehen. Wir hoffen, dass es möglichst schnell geht. Ab Juni kann unterzeichnet werden. Dann können auch die Ratifizierungen beginnen. Vielleicht als Beispiel das Oslo-Abkommen gegen die Streumunition, wo nur 30 Ratifizierungen notwendig waren, trat ungefähr nach anderthalb Jahren nach der ersten Unterzeichnung dann in Kraft. Da waren diese 30 Ratifizierungen zusammen. Das dürfte vielleicht auch hier der Zeitraum sein, anderthalb bis zwei Jahre, dass dann tatsächlich das Abkommen in Kraft ist.
Danke an Matthias John. Er ist Rüstungsexperte der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.